Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, mein Gast heute ist Gernot Rohr. Ich freue mich sehr, dich am Telefon zu haben, Gernot. Normalerweise in Cap Ferré an der wunderschönen Atlantikküste in Frankreich zu Hause, aktuell aber auf Besuch bei seinem Bruder in Heidelberg. Gernot, schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein wenig über deine Führung, dein Führungsverständnis zu reden. Schön, dass du heute dabei bist.
Gerne, Munir. Guten Morgen. Bonjour.
Ja. Bonjour, Gernot. Ja, und bei dir natürlich bei der Vorstellung, da muss ich ein bisschen ausholen, natürlich aktuell Nationaltrainer von Nigeria und trotzdem gibt es zu dir, zu deiner Vita ganz, ganz viel zu erzählen. Ich stelle im Regelfall immer so ein bisschen die Trainerkarriere der Interviewpartner vor. Bei dir hole ich ein bisschen mehr aus, weil deine Spielerkarriere ja auch in den frühen 70ern auch schon begann. Ganz kurz dieser Ausblick einfach, Gernot, du warst ja als junger Spieler beim FC Bayern München, hast zwar nicht viele Einsätze gehabt, hast aber mit Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Schwarzenbeck eine Meisterschaft gewonnen, auch den Europapokal der Landesmeister, ganz jung, war wahrscheinlich damals Anfang der 70er sehr, sehr früh noch ein bisschen zu hoch, bist dann zurückgegangen zum Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach und deine größte Zeit als Spieler dann in Bordeaux, Girondin Bordeaux von 1977 bis 88, wo du dann 3 Meistertitel gewonnen hast und bist Franzose geworden und bist diesem Club bis heute ja in irgendeiner Form treu, hast dann direkt nach deiner Spielerkarriere den Posten des Nachwuchschefs, Sportdirektors eingenommen, so habe ich es nachgelesen und hast dann interimsweise schon mal zweimal den Verein auch übernommen, damals als Nachfolger von Goethals einmal und dann auch den Aufstieg geschafft, zurück in die erste Liga. So, und jetzt sind wir 1992, Roland Courbis kam, du bist im Club geblieben, musstest 1996 auch wieder das Traineramt übernehmen und führtest das Team mit Spielern wie Zinedine Zidane, Dugarry, Lisa Razou ins UEFA-Cup-Finale, was damals Bordeaux ja gegen den FC Bayern München und Otto Rehhagel verloren hat. Und bis dann sehr wechselhaft.
Da war eine kleine Korrektur.
Ja, sag.
Da war der Otto Rehhagel nicht mehr Trainer zu diesem Zeitpunkt. Der wurde 14 Tage vor unserem Endspiel abgesetzt und der Franz Beckenbauer war der Trainer bei
dem
Finale.
Stimmt, natürlich. Sehr gut, dass du da eingeschritten bist. Ja, Franz Beckenbauer gewann dann quasi mit dem ersten wichtigen Spiel dann direkt den UEFA Cup. Tatsächlich, ja. Genau, ja.
Und das gab den Bayern damals noch einen gewissen Schwung und den letzten Tick, um uns damals zu besiegen, denn wir waren gar nicht schlecht mit Zidane, Dugarry und Lisa Razou.
Ja, absolut, absolut. Und was dein Leben ja wirklich auszeichnet, Gernot, also dass du offen für ganz, ganz viele Dinge bist, Dinge immer mal wieder auch ausprobiert hast. Du bist dann relativ schnell nach Frankfurt gegangen, auch als Sportdirektor, 88 bis 99, hast dich mit den Verantwortlichen nicht so verstanden und hast dann auch wieder den Trainerjob übernommen. Also das ging ja so fließend hin und her bis nach Créteil gegangen und dann wieder zurück nach Bordeaux, wo du Jugendteams trainiert hast. 2002 dann bist du nach Nizza gegangen, wo du fast 3 Jahre den Erstligisten dort trainiert hast. Dann Salzburg, auch wieder Sportdirektor, dann Ajaccio, Trainer, Young Boys Bern, Trainer, dann beim Zweitligisten FC Nantes auch mal im Einsatz gewesen und dann startete ja 2010 mit deinem Trainerjob in Gabun so deine Nationalmannschaftskarriere. Ich habe Étoile Sportive de Sahel noch vergessen, einen Club in Tunis, in Sousse, den hast du zwischenzeitlich auch noch mal trainiert, fast ein Jahr. Das war dein erstes Engagement in Afrika sozusagen. Aber 2010 startete ja dann so deine Nationalmannschaftskarriere als Nationaltrainer. Gabun, Niger, Burkina Faso und nun seit 4 Jahren Nigeria. Also allein über diese Vita ließe sich jetzt ganz lässig mindestens eine Stunde reden, Gernot. Habe ich einigermaßen so alles angerissen.
Ja, genau, das hast du. Es ging ja bei mir los in einer Fußballerfamilie in Mannheim-Neckarau. Das war mein erster Verein. Und ja, dann war ich ja auch Schüler- und Jugendnationalspieler, was und auch Amateurnationalspieler für Deutschland. Was mir dann, als ich ja Franzose wurde, auch noch die französische Nationalität annahm, mich daran gehindert hatte, für Frankreich zu spielen, weil ich schon für Deutschland gespielt hatte. Das ist nur noch eine kleine Information dazu, denn das hat ja sich auch ein bisschen auf meine
Natürlich.
Karriere dann natürlich ausgewirkt. Und bei den Bayern, ja, das war mein erster Vertrag, habe ich sehr viel gelernt, aber hatte Pech, denn nach 2 Monaten habe ich mir sofort das Kreuzband gerissen
Ah,
und habe
okay.
praktisch ein ganzes Jahr verloren und kam dann also nur noch spärlich dann zum Einsatz. Aber es
Also,
wurde wieder gut alles und ich konnte dann über Waldhof Mannheim und Kickers Offenbach konnte ich dann wieder in den Rhythmus hineinkommen und in Frankreich dann in dem großen Verein Girondins Bordeaux mitspielen.
Also diese Knieverletzung tatsächlich auch ein Grund, dass du bei den FC Bayern nicht zum Stammspieler avanciert bist. Aber diese Offenheit, Gernot, die ich jetzt eben gerade angesprochen habe, dieses Gen in dir, so ein bisschen Abenteurer, lese ich da überall raus, dass du einfach auf die Dinge eingehst, ausprobierst, neugierig bist. Wie sehr hilft mal grundsätzlich so eine Eigenschaft des Abenteurers, Neugierde, Offenheit für deinen Job als Trainer insgesamt, wenn du dir mal so all deine Stationen anschaust?
Ja, man muss also bereit sein, sich überall zu inspirieren, sich überall zu informieren und auch anpassen zu können. Keine Angst haben vor neuen Dingen, die man nicht so kennt und die nicht so klassisch gut organisiert sind wie bei uns hier in Deutschland oder in Europa.
Ja.
Und ja, und muss neuen Dingen sehr offen gegenüberstehen und diese kuriöse Haltung einnehmen. Man will, ist einfach neugierig, etwas Neues zu entdecken und ja, warum auch nicht Abenteuer zu erleben. Das ist zumindest seit 10 Jahren bei mir hier der Fall, seit ich ja in Richtung Afrika gegangen bin.
Und in Bezug auf die Beziehung zu deinen Spielern, ist so eine Offenheit, eine Neugierde natürlich, glaube ich, auch als Trainer, als Führungskraft sehr, sehr hilfreich.
Auf jeden Fall. Denn ich habe ja sehr viel mit den Jungen gearbeitet in der Akademie in Bordeaux und dann auch bei Red Bull Salzburg mitgeholfen, um die neue Akademie aufzubauen. Es hat also damit zu tun, dass man gerne mit jungen Leuten arbeitet, dass man überhaupt nicht alt werden kann dabei. Man muss ja immer auf dem Laufenden sein
Ja.
und sich mit den Jungs verstehen. Und auch fremden Kulturen und Religionen gegenüber aufgeschlossen ist. Das gehört ja natürlich auch dazu, die Toleranz. Und trotz allem ein bisschen Disziplin da mit reinbringen, denn eine Mannschaft braucht ja das auch. Und das kollektive Element, auch wenn jeder sich darin entfalten darf in einer Mannschaft, muss er natürlich auch gewisse Regeln beachten. Und diese Mischung dahin zu kriegen, das ist nicht immer einfach. Und gerade in Afrika, aber bisher hat es mir Spaß gemacht und solange es mir Spaß macht, möchte ich auch noch weitermachen.
Jetzt sagst du das Wort Disziplin, das ist so jetzt mal ganz pauschal und oberflächlich gesprochen, so der Franzose an sich, ne, der ja mal gern auch disziplinlos ist. Du bist in Afrika, arbeitest du seit vielen, vielen Jahren. Man bringt jetzt Disziplin nicht so sehr mit dir in Verbindung, Gernot. Hast du mehr von dieser deutschen Disziplin, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, als man auf den ersten Blick glaubt?
Man muss ein bisschen Wasser in den Wein schütten, das ist ja klar.
Schön
Die
gesagt.
Disziplin, die man mitbekommen hat von zu Hause, die kann man nicht in die ferne Welt mitschleifen. Da muss man sich schon ein bisschen anpassen und muss die, und da war mein Aufenthalt in Frankreich sehr wichtig, da wurde schon ein bisschen lockerer alles
Ja.
und dann anzupassen an die neuen Bedingungen. Die ich fand, schon in Korsika war es schon etwas Interessantes, bei AC Ajaccio, eine ganz andere Mentalität der Menschen auch. Und dann das mit rüberzunehmen nach Tunesien zunächst mal, wo ich ja den tollen Verein Étoile du Sahel trainieren durfte. War auch ein interessantes Jahr. Und dann, ja, rüber dann nach Gabun, dann gab es wieder mehr christliche Elemente auch in diesem Land, wo alle sehr gläubig sind. Und dann wieder weiter nach Burkina Faso, Niger. Das waren Etappen, die waren also sehr verschieden alle. Und wie gesagt, die Kulturen, gerade der Unterschied zwischen Tunesien, Gabun und dann rüber nach Niger, Burkina Faso, das war alles sehr, sehr, sehr verschieden, aber interessant. Und ich musste mich überall anpassen, auch an die Verhältnisse, die im Lande herrschten, große Armut oder auch dann Revolution wie in Burkina Faso und dann Attentate, die gab es da auch noch.
In
Das war zum
Burkina
Beispiel
Faso.
2015. Ja, das war also im Januar 2015. Da ging es also überhaupt nichts mehr. Und da war kein Fußball möglich in dieser Zeit. Und dann Nigeria ist natürlich auch ein besonderes Pflaster, weil es 200 Millionen Menschen gibt mit über 100 verschiedenen Sprachen. Und ja, egal wo man ist, ob im Norden, wo ja die Muslims zu Hause sind in erster Linie. Und dann die Hauptstadt Abuja, die ja künstlich in den 80er Jahren kreiert wurde, wo sich in der mittendrin, wo sich alles trifft. Und dann im Süden mit Lagos, mit dieser ökonomischen Hauptstadt, wo ja auch eine ganz besondere Mentalität herrscht. Also es ist hochinteressant. Es gibt so viele verschiedene Menschen, und auch natürlich Fußballer, das gehört auch dazu, und die dann zusammen irgendwie auch nicht nur das Land bilden müssen, sondern in meinem Fall auch eine Fußballmannschaft, die in dieselbe Richtung marschiert und genaue Konzepte übernehmen kann. Und das ist eine hochinteressante Aufgabe und es macht mir immer noch Spaß.
Und was braucht es dafür, Gernot? Also du sagst, man muss eine große Offenheit mitbringen, ne? Man muss, glaube ich, aber auch immer wieder versuchen, sich an die örtlichen Gegebenheiten, Mentalitäten anpassen. Aber was braucht es denn noch, gerade in Afrika, um, wie du es eben beschrieben hast, so eine Mannschaft auf ein Konzept einzutrimmen? Das ist sicherlich mit die größte Aufgabe.
Ja, dazu braucht man Geduld. Ist ja auch harte Arbeit, viele Gespräche führen mit den Jungs. Du brauchst auch, Frankreich gibt es ein schönes Wort, Souplesse, also das Anpassungsfähigkeit. Ich würde sagen auch keine übertriebene Doktrin, die man da unbedingt da beeinflussen möchte, sondern es ist ein Hin und Her. Man muss einiges akzeptieren, die müssen aber auch was akzeptieren, was die Ordnung angeht und die Organisation einer Mannschaft, einer Trainingseinheit. Das geht schon im Trainerstab los. Man muss Leute aus dem Land mit hineinnehmen. Man kann nicht da einfach nur mit Assistenten kommen aus Europa, sondern muss auch versuchen, ja, die einheimische Mentalität mit hineinzunehmen in den Trainerstab, sodass man in diesem Stab auch irgendwie ja das Land vertreten kann. Und ja, Toleranz, aber auch harte Arbeit. Und man kann nicht sagen, harte Disziplin, das würde nicht funktionieren.
Das
Aber
würde nicht
eine gewisse
funktionieren.
Disziplin, angepasst an die heimische Mentalität, das kann funktionieren.
Und kannst du dich selbst noch so ja, vielleicht die erste Zeit auch in Gabun dran erinnern oder auch vielleicht ein bisschen in Tunesien so? Es ist ja schon für viele dann ein kleiner Kulturschock. Für dich, der du schon immer so sehr in der Welt unterwegs warst, vielleicht weniger. Und trotzdem, glaube ich, war es eine sehr, sehr große Umstellung. Also wenn du sagst, Disziplin funktioniert nicht, man muss einheimische Dinge respektieren und annehmen. Gerade zu Beginn deiner Zeit dort in Afrika, was waren so die wichtigsten Learnings für dich?
Ja, für mich war das Wichtigste zunächst mal, die verschiedenen Kulturen und Religionen alle zu akzeptieren. Ein ganz konkretes Beispiel, wenn du zum Beispiel mit der Mannschaft von Niger auf dem Afrika-Cup bist. Und
Ja.
kurz davor war diese Periode, wo die Jungs ja tagsüber nichts essen und nichts trinken.
Ramadan.
Ramadan, wie die sagen. Und wir hatten Trainingseinheiten und die Jungs bei 40 Grad nachmittags haben nichts getrunken und nichts gegessen vorher, seit morgens, seit dem Sonnenaufgang. Diese Dinge waren für mich natürlich ein bisschen Neuland. Das hatte ich Frankreich überhaupt noch nicht so zu erleben wie dann in Afrika. Da musste ich mich anpassen, musste mit dem Mannschaftsarzt eine gewisse ja, Regel da einführen. Das heißt, man muss das akzeptieren, man kann das denen nicht verbieten, aber man muss sich anpassen. Das heißt, sie müssen dann morgens gut frühstücken und trinken und die Trainingseinheiten müssen dann auch vormittags schon stattfinden und wenn möglich vermeiden, nachmittags das dann durchzuführen. Dann auch bei dem am Spieltag und bei Reisen gibt es ja Ausnahmen. Da durften die dann was zu sich nehmen.
Genau.
Und ja, das war dann eine ganz andere Organisation. Aber insgesamt hat es dann gut geklappt. Und man darf nur nicht herkommen und denen verbieten. Zum Beispiel auch in Afrika essen die manchmal mit den Händen, mit den Fingern und brauchen da gar kein Besteck. Du kannst da nicht herkommen und sagen, so jetzt ihr müsst jetzt mit Messer und Gabel essen. Wenn die ihren Reis oder ihr Hähnchen sind gewohnt, das mit den Fingern zu sich zu nehmen und dann muss man das auch akzeptieren. Nur müssen die Hände natürlich vorher gewaschen werden und nachher. Und das machen die alle. Nee, das ist also gar nicht so tragisch. Man braucht ein bisschen Toleranz und ich hatte Glück, eine Erziehung zu haben in Mannheim von meinem Vater Fips Rohr, der auch immer Ausländer bei sich hatte, Französischlehrer war schon und wir hatten immer Franzosen bei uns zu Hause. Mein Großonkel Oskar Rohr war ja der erste deutsche Profi in Frankreich und war dort auch Torschützenkönig 1937. Und also und er hat mir auch einiges erzählt und da konnte man schon über Frankreich, wo man war eine Etappe nach Afrika, denn dort ist das afrikanische Element überall schon vertreten gewesen in den 70er Jahren, wo ich dann angefangen habe zu spielen in Bordeaux, hatten wir schon einen Mannschaftskameraden aus Kamerun, der ist Jean-Pierre Tocoto. Dann hatten wir einige Spieler aus Marokko, den Hassan Hanini zum Beispiel. Und da hatte man schon das afrikanische Element ein bisschen in Frankreich mitbekommen und konnte sich schon informieren und mit den Leuten auseinandersetzen.
Und wie hast du gespürt, also ist das, was du von zu Hause mitbekommen hast, auch von deinem Vater so in der Pädagogik, also diese Offenheit zum einen, aber auch Disziplin und einen Rahmen geben, das habe ich so ein bisschen rausgehört, dass beides da war. Wusstest du dann schon relativ früh, dass du auch somit für den Job des Trainers auch ja gemacht bist, dass du da ein Talent hast und dass du da ja erfolgreich arbeiten wirst können.
Ja, mein Vater war Lehrer und Trainer. Er wollte nie den Lehrerjob aufgeben, um professioneller Trainer zu werden. Deswegen hat ihn auch der VfR Mannheim dann in den 60er Jahren ersetzt durch Fifi Kronsbein. Denn mein Vater wollte hauptberuflich den Trainerberuf übernehmen. Da waren die 7 Kinder da. Da waren die familiären Verpflichtungen für ihn wichtiger, wie da als Trainer da hin und her zu wandern. Das war ihm zu unsicher alles und war dann als Gymnasialprofessor immer in Mannheim zu Hause, aber dann sehr beweglich zur Ferienzeit. Und er hat mir immer uns allen, meinen Brüdern und meiner Schwester auch, diese Regeln mitgegeben: Weltoffenheit, Toleranz, natürlich versuchen, ein Vorbild zu sein für andere, gerade im Sport. Und auch eine gewisse, ja, möchte ich mal sagen, Freiheit trotz allem. Denn man muss sich ja nicht nur im Leben, sondern gerade besonders auf dem Fußballplatz auch persönlich ausdrücken können mit seinen eigenen Qualitäten und Eigenschaften und so weiter. Unterordnen schon, aber nicht total, sage ich mal. Immer ein Stück Freiheit und Spontaneität und persönlicher Initiative bewahren dabei. Und das hat uns unser Vater, der übrigens den Mannheimer Blohmaul bekommen hatte damals, weil er als Mannemach überall im Sport und in der Kultur auch, in dem Landheimverein, den er als Vorsitzender hatte in Heidelberg, das war er, da hat er das immer mit hineingebracht, diese Philosophie, und war also auch schon ein kleiner Lebenskünstler. Und das hat er mir mitgegeben, diese Art und Weise, mit Menschen auch umzugehen. Das heißt, mit Toleranz, aber schon etwas von denen zu fordern. Und das versuche ich in meinem Beruf auch anzuwenden.
Und du hast es eben gesagt, also diese Freiheit, die du selbst ja auch lebst und gelebt hast, diese Freiheit auch bei den Spielern zu fördern. Wie förderst du so Persönlichkeiten? Ich glaube, das ist ja der größte Spagat, das dann in irgendeiner Form einzugrenzen, wenn es die Belange des Mannschaftsgeistes oder des Kollektivs dann bedrängt oder in Konkurrenz tritt. Also ne, diese Balance zwischen der persönlichen Freiheit und Weiterentwicklung hin zu dieser kollektiven Kraft. Wie versuchst du da gerade in Afrika also diesen Spagat zu meistern?
Ja, das habe ich in meiner persönlichen Erfahrung geschöpft. Denn ich hatte das Glück, nicht nur in einer Familie aufzuwachsen, wo man ja 7 Kinder und ein Vater, der Pädagoge und Trainer war, schon einiges mitbekommen hat, aber auch dann als Spieler. Ich hatte das Glück, ja bei den Bayern mit Franz Beckenbauer, mit Uli Hoeneß, Breitner und so weiter, Sepp Maier zusammenzuspielen. Hatte einen tollen Trainer bei den Bayern mit Udo Lattek. Und überall kriegt man ja etwas mit. Und das ist, was man persönlich erleben durfte, das dann zu verarbeiten, mit tollen Partnern, Menschen zusammen war und von denen lernen zu können. Dann ging es weiter in Frankreich, hatte ich ja mit Alain Giresse oder Battiston oder auch Tigana Mannschaftskameraden in Bordeaux. Die waren einmalig. Als Trainer hatte ich dann das Glück, Leute zu trainieren wie Lisa Razou oder auch Dukarry. Die hatte ich schon in der Akademie, habe versucht, denen was beizubringen. Oder auch Zinedine Zidane, mit dem ich 1996 das Glück hatte, ja ins Endspiel zu ziehen gegen die Bayern. Das war ein ganz toller Mensch auch, und freue mich über seinen Riesenerfolg, den er als Trainer hat bei Real Madrid, und wir sind nach wie vor in Kontakt.
Sehr schön.
Und ja, wenn man solche Spieler hat und auch genau die sich anschaut und analysiert, und dann kriegt man schon etwas mit, dann lernt man als Trainer auch sehr viel von diesen Spielern.
Was meinst du damit genau? Was hast du dann gelernt, wirklich gelernt?
Ich habe gelernt, wie die ihre eigenen Qualitäten technisch, physisch, mental in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Und was sie an sagen, eigener Initiative, ohne Egoisten zu sein, behalten haben. Jeder hatte ja seine Eigenarten. Der Zinedine hat sehr gerne gedribbelt und auch gerne den Beinschuss gemacht. Petit Pont, wie wir sagen. Und da gibt es ja Trainer, die sagen dann, hör auf mit der Spielerei. Nein, das haben wir kultiviert, haben das denen gelassen. Die sollen vorne auch ruhig mal den Ball verlieren dürfen und dribbeln und so weiter. Also keine Theorie, nur kollektiv, sondern auch die eigenen Qualitäten, auch wenn es manchmal zu Fehlern führt. Die durften die immer weiter praktizieren. Auch Lisa Razou, der Kämpfer mit seinem linken Fuß, der manchmal am Anfang als junger Spieler ist er ein Baske und hat das Temperament und hat sich da reingeworfen und zu aggressiv auch manchmal. Das habe ich ihm auch gelassen, habe aber gesagt, pass ein bisschen auf, mach nicht so viele Fouls, Wir dürfen da auf der linken Seite nicht immer die Freistöße kriegen von den anderen. Und das hat er dann langsam mit der Zeit auch abgestellt, dass er nicht mehr diese Fouls gemacht hat. Und bei dem Dugarry zum Beispiel, der ja auch ein wunderbarer Stürmer war, habe ich ihm immer die Freiheit gelassen zu schießen, auch wenn er manchmal nicht so gut stand, andere besser standen, habe ich ihm dann natürlich gesagt, aber den Drang zum Tor, den habe ich ihm nicht wegnehmen wollen. Und ja, also den Jungs etwas beizubringen, aber auch von denen gelernt, dass die ihre eigenen Qualitäten immer beibehalten haben.
Und dann kommen wir zum nächsten Thema. In dem Zusammenhang frage ich mich jetzt, du hast dann solche Persönlichkeiten, du förderst sie, stärkst ihren Rücken. So, und jetzt kommt der Punkt, an dem du als Trainer ja auch mal kritisieren musst. Und jetzt gerade in Afrika auch, wenn du das mal verbindest, also mit diesen starken Persönlichkeiten in Bordeaux, aber jetzt auch deine Spiele in Afrika siehst, wie schwer ist es denn dann für dich, auch dann Kritik zu äußern? Also auch die Gepflogenheiten, aber auch die Eigenheiten der Spieler dann doch noch zu respektieren, dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken?
Es darf ein Spieler nie individuell, persönlich, kritisiert werden vor der Gruppe in Afrika. Das geht nicht.
Das geht nicht.
Nein, du musst den Spieler auf die Seite nehmen, musst ihm erklären, was nicht so gut war und ihm sagen, was er vielleicht besser machen könnte und sehr vorsichtig in der Wortwahl. Die sind sehr sensibel und gerade die Afrikaner. Vielleicht ein Beispiel oder auch noch ein
Ja,
Video, da hat
gerne.
man jetzt wunderbare Möglichkeiten, mit Video zu zeigen, was da nicht so gut war. Und ich hatte neulich einen Anruf von meinem linken Verteidiger nach dem Spiel gegen Sierra Leone. Da sagt der Trainer, ich möchte mich entschuldigen. Wir haben die Video gesehen und sie haben mich nicht vor der Mannschaft kritisiert, aber ich habe das jetzt nochmal mir angeschaut. Möchte mich für die zwei Fehler, die ich bei den Toren gemacht habe, bei Ihnen entschuldigen. Also das ist wirksam. Man muss nicht immer den Finger so drauflegen, besonders vor der Mannschaft, um einen zu kritisieren. Da kritisiere ich nur die Mannschaft kollektiv oder auch Mannschaftsteile, aber nicht individuell.
Und
Und auch der
wir,
Torwart, der
ja.
in diesem Spiel 4 Tore bekommen hat, den habe ich auch nicht vor der Mannschaft kritisiert und habe ihn dann persönlich genommen und habe gesagt, hör mal, Maduka, der stammt ja aus Deutschland, ist halb Deutscher und halb Nigerianer, war ja bei Düsseldorf und ist jetzt bei Sparta Rotterdam. Du hast 4 Stück bekommen, vielleicht bei dem einen oder anderen Tor, gerade bei dem ersten da, bei der Flanke, hättest du vielleicht was besser machen können. Aber wenn ich dich jetzt rausnehme vor dem Rückspiel, dann heißt es, du bist jetzt der Schuldige für das 4 zu 4. Und dann ist es für mich vielleicht einfacher, da einen Schuldigen zu finden. Aber ich glaube, du bist nicht der Schuldige, erstens mal. Und zweitens bin ich nicht da, um meine eigene Position jetzt hier zu retten, sondern um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und ich bin überzeugt, dass du im Moment unser bester Torwart bist und vor den beiden anderen auch den Vorzug hast, im Rückspiel 4 Tage später wieder aufzulaufen. Und da hat der Junge ein tolles Spiel gemacht, hat kein Tor bekommen und hat es praktisch mir bestätigt, dass man manchmal auch ja kleine Fehler vergeben muss und den Leuten wieder die Chance geben soll.
Ja, toll. Trotzdem die Frage, wie erklärst du dir dann, dass dieses andere Vorgehen, also dieses Kritisieren, dieses in Senkel stellen, unter Druck setzen, doch in Deutschland, in den europäischen Ländern so, also vielleicht in den südlicheren Ländern gibt es da sogar auch ein paar Parallelen, weiß ich nicht, zu dem, was du gesagt hast, aber an sich, wenn ich in Deutschland darüber nachdenke, ja, dass so eine ganz andere Vorgehensweise herrscht, dass es eben genau darum geht, Fehler aufzuzeigen, den Schuldigen oftmals auch vor der Mannschaft aufzuzeigen. Wie erklärst du dir dieses Vorgehen, wenn es doch auch auf einem anderen Weg funktionieren könnte?
Das ist der Unterschied zwischen der deutschen Mentalität, der deutschen Erziehung, ja, der deutschen Qualitäten ja auch, die man anerkennen muss und immer wieder bewundert, der Organisation, der kollektiven Arbeit, die man ja machen kann, Teamwork und so weiter. Da sind ja die Deutschen oft sehr gut mit ihrer eigenen Methode. Die meisten sind ja auch dann Deutsche, mit denen die zusammenarbeiten. Obwohl sich das immer mehr öffnet, jetzt international, gerade bei den großen Clubs. Ja, klar. Aber da, wo man lebt und da, wo der Trainer auch aufgezogen worden ist, aufgewachsen ist, da ist ja auch dann dieses Element in der Arbeit zu finden und in der ja, im zwischenmenschlichen Zusammensein, gerade im Fußball, wo man ja oft auch zusammen unterwegs ist und auch zusammen übernachtet in Hotels und dann zusammen isst, laufend und manchmal wochenlang, wie bei uns beim Afrika Cup oder bei der WM, waren wir 2,5 Monate zusammen. Und dann muss man ja versuchen, auf die Leute einzugehen und darf nicht das, was man selbst erlitten hatte in Deutschland damals in den 60er oder 70er Jahren, was noch eine sehr konservative Erziehung, nicht versuchen, da wieder da denen jetzt ins Gesicht zu werfen. Das geht nicht.
Und
Und
trotz
da ist halt die Lebenserfahrung und auch die familiäre Erfahrung, die ich hatte durch unseren Vater Fips Rohr, der ein guter Pädagoge war, fast sogar ein Philosoph. Und das muss man dann mit verarbeiten und dann seinen eigenen Weg finden.
Und trotzdem die Frage, durchaus vorstellbar, dass du mit deiner Methodik, mit deinem Verhalten, mit deiner Ansprache ja durchaus auch erfolgreich warst in Europa und vielleicht auch aktuell auch sein könntest. Das widerspricht sich doch eigentlich gar nicht.
Nein, man kann erfolgreich sein, wenn man sich selbst ist. Das heißt, das, was du mitgekriegt hast von deinen Eltern, nicht nur die Gene, sondern auch die Erziehung und wo du aufgewachsen bist. Du bist halt ein gewisser Charakter und den darf man nicht verleugnen. Und anzupassen, die Erfahrungswerte, die man bekommen hat. Und da habe ich ja glücklicherweise sehr viele Erfahrungen machen können in Europa und auch in Afrika und auch bei der WM in Russland. Und das waren ganz tolle Sachen. Und da bildet sich dann irgendwie halt so eine Philosophie, so ein Rezept möchte ich nicht sagen, aber diese Art und Weise zu arbeiten, mit den Menschen umzugehen, gerade mit den jungen Fußballern, die ist davon geprägt. Und das ist bei jedem anders. Und es funktioniert auch nicht immer. Ich bin auch schon rausgeworfen worden und dann gab es auch keine Ergebnisse mehr. Es gibt kein Geheimrezept und allerlei Rezepte. Das gibt es nicht. Es gibt nur Situationen, da passt es einfach, weil man eine Mannschaft vorfindet und auch offizielle, mit denen man sich versteht und die dich verstehen und dann passt es, aber dann manchmal passt es auch nicht und dann muss man wieder woanders hin, so ist es einfach.
Und ist es auch so, dass du in deiner Rolle als Nationaltrainer, ihr seht euch ja jetzt nicht täglich, wöchentlich, aktuell ja wegen der Corona-Krise auch nochmal was ganz anderes und trotzdem, glaube ich, schauen Spieler in Afrika auch anders zu ihrem Trainer. Die Rolle des Trainers ist, glaube ich, nach meinem Empfinden durchaus auch eine andere in der Wahrnehmung der Spieler. Täusche ich mich da?
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, gerade jetzt aktuell ist es in Nigeria der Fall. Die Jungs haben sehr, sehr, sehr viel Respekt vor der Persönlichkeit des Trainers, egal wie es ist, ob es ein anderer ist, wie ich es dasselbe. Ich sehe es auch in den Vereinen, in den Clubs, sehr respektvoll, sehr gehorsam. Ich glaube, in Nigeria ist es so, da hat man auch ein bisschen auch die englische Mentalität mitbekommen, war ja lange englische Kolonie und auch die Schulen und das spürt man im Vergleich zu den frankophonen Ländern, wo ich war, Burkina Faso, Niger, Tunesien und Gabun. Da war es viel lockerer und ein bisschen manchmal nicht respektlos, aber möchte ich schon mal sagen, war es Limit, ja, da war also nicht ganz so viel Respekt vor der Trainerpersönlichkeit, wie das zum Beispiel jetzt in Nigeria ist. Und insgesamt, je erfahrener die Trainer sind in Afrika und ist auch so in der Population, die älteren Menschen genießen sehr viel Respekt. Die werden nicht einfach weggeschoben in Heime und so, sondern die bleiben der Familie und werden immer angehört. Der Ältestenrat, den gibt es ja überall auch in Afrika noch. Also das ist etwas, was in der afrikanischen Kultur wunderbar ist, der Respekt vor älteren Menschen. Und je älter die Menschen werden, umso mehr Respekt haben die. Und es ist einfach schön zu sehen, wie die Spieler das auch umsetzen. Auch große Stars. Ich hatte ja Obi Mikel noch bis zur WM, Victor Moses oder andere wie Enyama oder so. Die waren große Stars, aber die haben dann immer sehr viel Respekt mitgebracht, obwohl sie ja in Europa auch spielten und mit einigen anderen Stars zusammen waren. Und das ist sehr angenehm zu sehen, dass die Afrikaner diese Autorität der Trainerposition wirklich akzeptieren. Da braucht man gar nicht große Strafen da einzuführen, Strafenkatalog oder so, wie ich das vorher gekannt hatte in Deutschland oder auch noch in Frankreich. Da
Das gibt's
ist
gar
es
nicht in Afrika.
so, dass nein, gibt's nicht. Es kann mal passieren für was Gravierendes, aber nicht für ein paar Minuten zu spät kommen oder so. Da gibt es da keine Geldstrafen. Nein, das gehört einfach dazu. Und das ist ja nicht so ganz so wichtig. Das Training fängt einfach locker an und dann
Also
kommt einer
du
mal
sagst
oder
eben,
zwei.
das gehört einfach so
Nein.
dazu, dass die Spieler alle so
Das
ein bisschen
gehört
spät kommen.
dazu.
Das gehört dazu. Das ist so einfach.
Da darf man nicht einen anschreien. Ich hätte fast das schreckliche Wort ankotzen benutzt, weil er zu spät kommt, aber das ist mir selbst passiert als Spieler in Deutschland. Da geht man drüber hinweg. Entscheidend ist, dass die Disziplin beim Spiel da ist. Das ist entscheidend. Dass jeder das tut, was man von ihm verlangt. Das taktische Konzept, das Pressing, die technischen Bedingungen mit einbezieht und dass das alles beobachtet wird und gehorsam ausgeführt wird, was in der Besprechung oder in der Trainingseinheit vorher schon geübt wurde. Das ist viel wichtiger als diese Kleinigkeiten da.
Und wenn man es dann wieder auf Europa bezieht, würde natürlich in der deutschen Mannschaft, wenn der Trainer Spieler nie Maßregel, wenn sie zu spät kommen, dann würde es natürlich schnell heißen, der ist zu weich, der quasi maßregelt uns nicht, der gibt keine Strafen, das ist zu locker. Da würde ein Trainer in Deutschland, auch Frankreich wahrscheinlich, schnell in die Kritik kommen, auch von außen, weil dann so ein Bild kreiert werden würde, naja, der ist einfach zu zart beseitet oder zu weich, um mit der Mannschaft zu arbeiten.
Ja, deswegen ist ja die Arbeit so verschieden. Was ich praktiziere, ist in Afrika und ich muss mich anpassen an diese Menschen. Da ist es nicht so, dass die ganze afrikanische Mentalität sich an die germanische anpassen muss. Das wäre unmöglich. Es ist so, dass der Trainer, egal wo er herkommt, muss sich an diese Eigenarten anpassen, muss natürlich Disziplin. Ist nicht so, dass er sagt, macht weiter so, kommt zu spät. Aber wenn es mal vorkommt, und das ist nicht immer der Fall, darf man nicht gleich so auf die Pauke hauen. Das ist einfach eine andere Methode. Und was nicht bedeutet, dass man das auch in Europa anwenden, natürlich nicht. Das ist ganz wichtig, dass man pünktlich zur Arbeit kommt. Aber wenn mal vorkommt, dass es nicht so ist, und dann muss man auch ein bisschen menschlicher
Auge
reagieren.
zudrücken. Wie sieht es denn so mit Motivationstricks aus? Was ist da so dein Repertoire? Jetzt Afrika auch, da gibt es sicherlich auch das ein oder andere Ritual. Hast du selbst dich mal so einem Ritual einer Mannschaft, also nicht unterwerfen müssen, aber hast du da mitgemacht, weil es gehört zum guten Ton? Oder sagst du dann, es ist ein Ding für die Mannschaft? Du hast sicherlich das ein oder andere schon skurrile, kuriose beobachten können in deiner Zeit.
Eigentlich muss ich sagen, diese Dinge, wo du drauf anspielst, wo als ein Hexen, Rezept angewendet wird.
Oder vielleicht singt man zusammen oder man schlägt sich irgendwie vor dem Spiel auf eine gewisse Art und Weise ab. Also ich weiß gar nicht, was es da so geben könnte, aber hast du sowas in einem anderen Maße erlebt als jetzt von der Motivation her, wenn du das vergleichst mit europäischen Mannschaften?
Der körperliche Kontakt ist ganz wichtig, dass man zumindest die Hand auf die Schulter legt oder dass man sich in die Hände klatscht, ist in Afrika ganz wichtig. Es ist auch wichtig, woanders auch, habe ich in Bordeaux auch schon erlebt. In Deutschland war es alle ein bisschen diskreter, obwohl es sich ja auch entwickelt mit den Leuten, die aus dem Ausland in die Mannschaften kommen. Aber was mich besonders beeindruckt hat, war das Beten. Es wird vor dem Training gebetet, und zwar gibt es da nicht nur ein Gebet, sondern zwei bei uns in Nigeria, das Muslimgebet und das christliche Gebet. Und
Hintereinander
jeweils einer
oder?
der, entweder machen wir das eine davor und dann das andere danach, aber meistens gibt es ein Gebet, und das kann ruhig eine Minute dauern, in jeder Religion. Und das davor und danach. Bei der Busfahrt, wenn man einsteigt und wenn man aussteigt. Wenn unser Chauffeur, wir waren vor kurzem in Österreich, haben da ein Spiel gemacht im Oktober, der österreichische Chauffeur macht die Türen auf und dann sieht er, dass wir alle da beim Beten sind. Dann muss er die Tür schnell wieder zumachen, damit da keiner gestört wird vom Geräusch und so weiter. Also diese Art und Weise, wie man zusammen betet, das ist für mich also was ganz Interessantes gewesen, das so zu entdecken in Afrika, in bestimmten Ländern, gerade jetzt in Nigeria, aber auch schon in Niger, Burkina Faso, zum Teil auch christlich und auch Muslim, beides für mich. In Niger war es nur Muslim. Und auch in Tunesien. Es ist wunderbar, wie die Menschen sich damit motivieren und zusammenfinden.
Interessant. Also es verbindet ja, es ist ein intimer Moment und ja, und indem man dann solche so ein Gefühl teilt, findet man einen Zugang zueinander.
Ja, man findet zueinander, man findet den gemeinsamen Weg raus aufs Spielfeld und dann hoffentlich auch die gemeinsame Methode, um das Spiel zu gewinnen. Es ist ein Teil der Solidarität. Und auch wenn es verschiedene Kulturen und Gebete gibt, es ist kein Problem. Die finden dann auf dem Platz zusammen und gehen in eine Richtung. Und da sind die verschiedenen Gebete sehr nützlich. Überhaupt kein Problem, dass das verschiedene Religionen sind. Entscheidend ist der gemeinsame Wille und die gemeinsame Motivation und die ist dadurch erleichtert.
Ja, ein gutes Beispiel, wie man ja so einen Zusammenhalt durch so eine einfache Sache wie ein Gebet dann kanalisieren kann und auch als Trainer das mitmacht und dadurch natürlich auch ein Zeichen setzt, dass man Teil der Gruppe ist, glaube ich, auch wichtig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da macht der Trainer mit, in aller Ruhe. Er spricht das Gebet nicht selbst, das macht immer ein Spieler oder auch ein Lokaler, das heißt ein Nigerianer, das kann ein Torwarttrainer sein, der übrigens auch Pastor ist, in seinem Privatleben eine
Dann
eigene
passt
Kirche
es ja.
besitzt. Ja, der macht immer die Gebete dann, wenn es besonders schwierige Spiele gibt. Und dann macht mein Torwarttrainer die Gebete, denn er ist ein echter Profi und macht es also tatsächlich, hat da alle möglichen Variationen und war da bereit, die auch die Spieler da besonders ansprechen.
Sehr, sehr interessant, Gernot, was du da erzählst. Ja, man taucht so richtig ab in die Welt, in der du ja so häufig unterwegs bist. Wie sieht das Programm aus? Bevor ich zur letzten Frage komme, wie sieht das aktuelle Programm für dich jetzt aus mit der nigerianischen Nationalmannschaft?
Wir bereiten unsere beiden letzten Qualifikationsspiele für den Afrika Cup vor. Die
Wo
sind
geht's
im März.
dahin oder wo spielt
Es
ihr?
geht nach Benin zunächst, Benin,
Ja.
Cotonou, da spielen wir das vorletzte Spiel. Die stehen einen Punkt hinter uns, wir stehen an der Spitze. Und dann das letzte Spiel in Nigeria gegen Lesotho. Wir brauchen also in diesen beiden Spielen nur einen Punkt, um uns zu qualifizieren. Wir sollten das schaffen. Sind also dabei, unsere Spieler zu beobachten. Ich besuche jetzt auch einen verletzten Spieler im Moment. Das ist der Akpoguma von Hoffenheim,
Ah, ja,
der
genau.
ja seit Monaten auch für uns spielt. Er hatte vorher für Deutschland in der U17, U19, U20 gespielt und ist jetzt seit Oktober auch bei uns und hat sich leider verletzt. Und dann besuche ich zum Beispiel heute Abend und oder heute Nachmittag und werde ihn dann versuchen, moralisch aufzurüsten. Wir sind in Kontakt mit unseren Spielern, die sind ja über ganz Europa oder auf die ganze Welt sogar verteilt. Und nur wenige in Nigeria selbst, die spielen ja fast alle in Profiligen,
Ja.
meistens in Europa. Und man muss halt versuchen, die ab und zu mal zu sehen. Die Spiele sieht man durch technologische Mittel. Das ist relativ einfach heutzutage. Aber ab und zu ein persönliches Zusammenkommen ist ganz gut auch,
Natürlich.
um die Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Natürlich. Das heißt, es sieht gut aus. Afrika Cup, wo findet der statt, der nächste?
Ja, das nächste Spiel ist in Cotonou
Nee, ich meine,
und
wo findet der
dann
Afrika Cup statt dann letztlich?
der nächste Afrika
Ja.
Cup, der sollte ja normalerweise jetzt im Januar stattfinden, wurde um ein Jahr verschoben in Kamerun.
Ah, in Kamerun.
Das
Okay.
ist also im nächsten Jahr, im nächsten Januar
Okay.
2022 in Kamerun. Und dann ist auch die WM-Qualifikation, die geht ja auch bald los für uns. Und das wäre noch eine tolle Sache, wenn man nochmal zu einer WM gehen könnte, 2022. Im selben Jahr, allerdings erst im November, wäre dann die WM in
In
Katar. Also
Katar,
tolle
okay.
Ziele für uns. Und das wäre
Und auch für
wirklich
dich,
wunderbar, wenn man
ja.
auch, ja klar, wenn man solche persönlichen Ziele noch haben
Ja,
darf, ist das
schön,
wunderbar, ja.
absolut. Du bist ja noch jung, du hast noch viele Jahre vor dir in Afrika. Ja, je älter du wirst, desto mehr Respekt haben die Spieler vor dir, wie du eben gerade auch erwähnt hast. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass du sogar dann auch darüber hinaus noch eine weitere Jahre dort unten bist. Gernot, vielen, vielen Dank erstmal bis hierhin. Eine letzte Frage, die ich jedem Interviewpartner, jedem Trainer stelle. Drei Trainer, die dich besonders beeindruckt haben, die dir besonders viel gegeben haben, die du eventuell auch bewunderst. Welche drei Trainer, und du hast mit vielen gearbeitet, du kennst viele, welche drei Trainer, ich weiß, es ist schwierig, willst du trotzdem jetzt nennen?
Der erste ist mein Vater, der tolle
Ja.
Pädagoge Fips Roth. Das war mein Trainer in Neckarau, in Waldhof Mannheim, aber auch vorher schon zu Hause und am Strand an der Nordsee und so weiter. Da waren wir immer. Hat er immer mit mir trainiert und mir alles mitgegeben. Der zweite war auch ein Deutscher, würde ich den Udo Lattek nennen, bei
Aha.
Bayern München, der mir damals auch sehr viel beigebracht hat. Und
Was denn besonders, Gernot?
wie er das Star-Ensemble geführt hat, locker mit Disziplin, aber auch trotzdem, manchmal hat er den Fuß weggenommen vom Gas und den ein bisschen freien Lauf gelassen. Das war wunderbar. Und als dritten würde ich nehmen den Aimé Jacquet, der war in Bordeaux 9,5 Jahre mein Trainer. Die ganzen 80er Jahre, von 80 bis 89, war Aimé Jacquet ein wunderbarer Trainer, human,
Ja.
aber auch sehr streng und trotzdem sehr menschlich. Und der hat ja auch, wenn du siehst, welche Spieler aus unserer Mannschaft damals alle Trainer geworden
Ist ja
sind,
Wahnsinn, ne? Ist ja wirklich.
das sind ja sehr viele davon, ich würde sagen fast alle,
Ja.
weil er einfach so ein gutes Image auch gegeben hat von dieser Position und eine so sympathische Person war selbst, dass er uns auch mitgeholfen hat, diesen Job zu lieben.
Ja, und ist dreimal Meister geworden mit dir und das heißt flankiert von
Ja.
den größten Erfolgen, die Bordeaux ja in seiner Vereinsgeschichte je gefeiert hat.
Ja, und er ist auch dort ein Weltmeister geworden mit
Genau.
Frankreich 98. Darf man nicht vergessen. Er hat also sehr viel
Also,
Erfolg gehabt in seinem Leben.
ein großer Trainer. Und ja, und auch du hast deine Erfolge und wer weiß, man träumt ja immer noch von einem herausragenden Erfolg einer afrikanischen Mannschaft. Vielleicht, ja, Gernot, wäre das mal ein Auftrag auch an dich. Von daher viel Glück weiterhin für deine Arbeit mit Nigeria oder dann vielleicht später auch mit einer anderen Nation noch. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Offenheit, für deine kreativen Antworten. Und ich glaube, da draußen gibt es viele, die jetzt einiges mitnehmen können wieder, gerade was du auch in puncto Toleranz, Offenheit angesprochen hast. Schöne Schlagwörter, die gerade auch in der aktuellen Zeit sehr, sehr wichtig sind. Also vielen Dank, Gernot, dass du heute dabei warst.
Danke dir. Danke dir. Das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht und alles Gute weiterhin für
Ja,
dich.
bis bald, Gernot. Ciao.